Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Let's Talk About. Heute geht's richtig rund. Wir haben mal eine ganz andere Folge für euch und zwar, ich würde mal sagen, eine Motivationsfolge. Es geht so ein bisschen darum, dass man wirklich alles schaffen kann, wenn man nur wirklich an sich glaubt, beziehungsweise wenn man nicht aufgibt vor allem. Und wir haben einen ganz besonderen Gast mit am Start. Natürlich ist Lizzie auch noch mit dabei, ne, Lizzie?
Hello, ich bin auch da, ja.
Ich muss sagen, ich kenne die Person schon ziemlich gut. Ich war auch mit ihr schon im, oder mit ihm schon im Urlaub. Und
Mehrfach,
da hat er sich schon zu Wort gemeldet. Ja, ich kenne ihn schon sehr gut und kenne die Geschichte natürlich auch. Lizzie kennt sie noch gar nicht und ihr natürlich auch nicht. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, es wird auf jeden Fall sehr, ja, zum Teil auch emotional, weil das einfach echt eine heftige Geschichte ist oder beziehungsweise eigentlich ist dein ganzes Leben heftig, finde ich. Also ja. Du hast schon so viel erlebt, du hast schon so viel schon durchgemacht, kann man sagen. Und deswegen wollte ich euch diese Geschichte nicht vorenthalten, weil das, wie gesagt, auch echt ein Motivationskick sein kann. Und ich glaube, wenn ihr diese Folge gehört habt, dann macht ihr ab morgen alles anders. War schon ein krasser Teaser, oder?
Doch, auf jeden Fall. War eine krasse Einleitung, ja. Die Leute denken, jetzt kommt sonst wer. Also herzlich willkommen erstmal. Mein Name ist André Patrice Peter. Ich bin 29 Jahre jung und komme aus Köln und ja, bin sehr gut befreundet mit der Lena schon seit vielen Jahren, natürlich bedingt durch den Freund der Lena, ne? Der Sepp und ich, wir sind sehr, sehr gute Freunde. Ja, und darum waren wir auch schon ein paar Mal im Urlaub und haben ziemlich viel gequatscht, ne?
Ja. Ja, ich habe ja schon gesagt, also ich kenne die Geschichte schon, wir haben auch alles schon so ein bisschen mitbekommen, aber vielleicht erfahre ich ja auch so ein paar Sachen, die ich noch nicht kenne, ne? Also vielleicht plauderst du ja noch mehr aus dem Nähkästchen. Ja, aber stell dich doch mal noch so ein bisschen besser vor. Alles zu dir, alles rund um dich.
Ja, also wie schon gesagt, ich bin 29 Jahre alt, komme aus Köln bzw. wohne jetzt in Frechen. Ja, ich bin Coach hauptsächlich von Hauptberuf. Ich bereite dopingfreie Athleten auf Wettkämpfe vor. Das mache ich eigentlich von morgens bis abends so. Mhm. Trainiere selber, bin selber Natural Bodybuilding Profi seit 2014. Und das ist so der aktuell größte Lebensinhalt bei mir natürlich. Mache auch einiges auf Social Media, bedingt natürlich durch Evo Sports Fuel jetzt auch aktuell, wenn man das an der Stelle erwähnen darf.
Klar.
Ja, genau. Ne? Und bin jeden Tag ordentlich am Trainieren, habe klare Ziele und ja, war nicht immer so. Auf jeden Fall habe ich allgemein im Leben einige Steine in den Weg gelegt bekommen, fing eigentlich schon an damit, dass ich geboren wurde, wenn man so will. Und ja. Weiß nicht, ob ich jetzt so direkt einfach draus loslabern soll oder ob du doch das ein oder andere fragen möchtest.
Ich habe schon zu Lizzie gesagt, wenn einer reden kann, dann André. Deswegen bin ich ganz froh, dass du dabei bist.
Ich höre heute einfach nur zu.
Ihr habt euch so gedacht, das wird ein easy Podcast. Kommen wir leiten mal ein und dann lassen wir den André reden. Ne?
Ja.
Ja, erzählen kann ich auch viel. Da ist auf jeden Fall.
Ja.
Was dran?
Auf jeden Fall sitzt André gerade hier vor uns, oberkörperfrei, ne?
Und hat auf dem Balkon in der Sonne.
Genau. Und hat auf der Brust etwas tätowiert. Was hast denn du da tätowiert?
Da steht auf der einen Seite Lift Heavy, Die Young und auf der anderen Dream, Believe, Achieve. Mhm. Genau. Und dann so zwei Flügelchen.
Zwei Flügel.
Genau.
Und was hat das für eine Bedeutung für dich?
Frei zu sein, also darum auch so die Flügel, also mir jedes Recht rauszunehmen quasi, also das zu tun, was ich wirklich tun möchte, auch wenn eventuell gewisse Rahmenbedingungen sagen, eigentlich solltest du das eventuell nicht tun oder kannst das nicht tun. Also dieses, das kannst du nicht oder das solltest du nicht, hat mich im Leben schon immer sehr, sehr hart getriggert und dann war ich so ein bisschen dickköpfig und hab's quasi erst recht gemacht. Das ist manchmal positiv, manchmal leider auch negativ, aber ja. Du kennst mich ja, du weißt so, ne, ich tue mir immer sehr schwer, mir auch was sagen zu lassen, sag ich mal. Mhm. Bin auch nicht so kritikfähig manchmal, also zumindest nicht im ersten Anlauf. Und dann, wenn ich intensiver nachdenke, dann ist es manchmal so, dass ich denke, okay, gut, vielleicht soll ich diese Kritik doch annehmen und nicht einfach, meint ja niemand böse, aber manchmal tue ich mir damit auf jeden Fall schwer, weil ich so meinen eigenen Kopf habe, so meinen eigenen Weg vor mir habe und
Ich sag mal so, dass diese Einstellung, muss man ja auch irgendwo sagen, hat dich dahin gebracht, wo du jetzt sitzt. Vielleicht, ne, wärst du, wenn du nicht so ein ja, so stur bist, so engköpfig, nicht immer auf alle hörst, gerade nicht da, wo du bist, weil zwischen den Flügeln, das sieht jetzt ja keiner, ist eine große Narbe. Was hat es denn damit auf sich? Also du hast schon erzählt, das hat während deiner Geburt hat das alles schon angefangen. Was genau? Hol mal die Leute ab, was ist passiert?
Also ich bin geboren worden mit einem Herzfehler, der halt dann im Laufe der Jahre korrigiert werden musste und anschließend nochmal korrigiert wurde, als ich dann erwachsen war. Darum die große Narbe auf dem Brustkorb. Also man musste wirklich eine Sternotomie durchführen, um vernünftig am Herzen operieren zu können. Also zusammengefasst, ich habe mit 23 Jahren eine offene Herz-OP gehabt und neue mechanische Aortenklappen sowie eine künstliche Aorta bekommen, weil ich eine angeborene Aorteninsuffizienz hatte, so ist die fachmedizinische Bezeichnung dafür. Mhm. Und die musste halt korrigiert werden, weil sich dadurch im Laufe des Jahres auch ein Aortenaneurysma entwickelt hat. Das ist so, man muss sich das vorstellen, so die Hauptschlagader, die geht dann so auf wie so ein Ballon wegen dem zu hohen dauerhaften Blutdruck, der durch die quasi geöffnete oder nicht vorhandene Klappe bei mir entstanden ist, und das Aortenaneurysma kann halt reißen quasi. Also es kann sein, dass ja einfach so die Hauptschlagader dann irgendwann platzt und dann würdest du halt innerlich verbluten. Das wäre eine sehr unschöne Geschichte, und darum hat man dann irgendwann gesagt, nee, so kann das nicht weitergehen, wir müssen das operieren. Mhm. Ich hatte auch schon vorher wirklich Probleme mit dem Herzen. Ich hatte eine Myokarditis dann nach der anderen und so, also weil der Herzmuskel mit der Zeit auch irgendwann einfach überlastet ist. Das jetzt so ausführlich zu erklären, wie so genau dieses Krankheitsbild ist, ist vielleicht zu komplex jetzt für diesen Podcast. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr ernste Herzerkrankung, die halt wirklich operativ unbedingt versorgt werden musste. Und das war ziemlich unschön, weil ich ja auch eben vorher schon immer sehr, sehr sportlich war, sehr sportlich aktiv, mich überhaupt nicht eingeschränkt gefühlt habe. Ich war seit 2014, wie gesagt, Profisportler. Die OP war dann 2017. Und das war halt so ein Schlag ins Gesicht. Ich habe so gedacht, nee, das kann ja nicht sein, dass ich so eine OP brauche. Ich bin ja total fit, ich bin ja leistungsfähig. Ich bin leistungsfähiger als sehr, sehr viele andere Menschen und wollte da auch nicht drauf hören, habe mir diesen Rat eben dann auch nicht zu Herzen genommen. Also da auch wieder diese Dickköpfigkeit, ich konnte es nicht verstehen, ich konnte es nicht nachvollziehen. Das Ultraschallbild, klar, ich habe es gesehen so, aber das passte halt nicht zu mir. Nicht zu mir optisch, nicht zu meiner Leistungsfähigkeit, überhaupt nicht. Und dann habe ich halt, wie gesagt, wirklich ernsthafte Probleme bekommen, also Myokarditinfarkte und so, also so eine Art Herzinfarkt, aber bedingt durch eine Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung.
Wie merkt man das?
Das merkst du.
Ja, also.
Also bei mir war es so, dass ich dann nachts, also ich habe schon gemerkt, mein Herz schlägt feste und irgendwas stimmt nicht so. Und bin dann aber nochmal Beine trainieren gegangen und dann habe ich mich
das ist typisch André, das ist typisch André, kann man schon mal sagen.
Und dann habe ich mich auf jeden Fall, also wollte ich auch nach dem Training dann noch essen und mir war schon richtig schlecht. Mir ging es richtig mies und habe ich auch echt gesagt so, ich esse jetzt gar nichts mehr. Ich hau mich echt direkt hin. Und damals war ich noch im Abi. Das bedeutet so, keine Ahnung. Ich musste am nächsten Tag eigentlich auch zur Schule. Und dann konnte ich auch nicht einschlafen und dann fing das immer heftiger an. Also mein Herz hat richtig angefangen zu rasen. Ich habe dann so Herzrasen bekommen, fing dann an, sehr stark zu schwitzen und musste mich dann übergeben und habe dann immer wieder mich hingelegt und musste dann mein Bettzeug wechseln, weil ich so krasse Schweißausbrüche hatte. Und dann irgendwann fing ich halt auch an, so am ganzen Körper zu zittern, quasi so wie so schüttelfrostmäßig, aber mir war total heiß. Und dann ging das so die ganze Nacht so bis 4-5 Uhr und dann irgendwann habe ich gedacht, das kann ja nicht gut sein. Fährst immer zum Krankenhaus und damals hatte ich halt ein Fahrrad und habe halt so gedacht, nicht, dass ich jetzt irgendwie übertreibe und nachher ist gar nichts Schlimmes, und dann wollte ich den Krankenwagen auch nicht rufen, weil ich gedacht habe, nachher hat irgendjemand anders was wirklich Ernstes und ich rufe jetzt den Krankenwagen, weil ich ein bisschen Schweißausbrüche und Herzschmerzen habe. Und dann bin ich zur Busstation, weil Fahrradfahren ging eigentlich auch nicht. Und es war so der erste Bus, der fuhr. Das war so morgens 5.30 Uhr ungefähr. Hab dann da in der Bushaltestelle gesessen und Dezember, ne? Das war kurz vor Weihnachten. Und war arschkalt. Ich saß da so in der Bushaltestelle so gezittert und geschwitzt gleichzeitig eigentlich, weil es arschkalt war, aber ich halt eben Schweißausbrüche hatte wie blöde. Und dann kam der Busfahrer, ich eingestiegen. Und dieser Bus, der fährt glücklicherweise auch direkt tatsächlich echt am Krankenhaus vorbei. Da habe ich noch in Rheine gewohnt. Das ist eine kleine Stadt, ein kleines Dorf eigentlich so. Da fährt gefühlt ein Bus und der fährt dann überall auch vorbei. Und dann sagte ich zu dem auch so, ja, sie fahren ja am Krankenhaus vorbei. Und dann guckte der mich auch an und sagte, alles gut, weil ich war auch schon wahrscheinlich so leichenblass. Also man sah mir, glaube ich, schon an, dass es mir nicht gut geht. Und dann ist der damals echt bis direkt vor die Tür vom Krankenhaus gefahren, hat angehalten, weil saßen auch keine anderen Leute im Bus, weil war so der erste Bus. Also ich glaube, so 2 oder 3 Leute saßen halt drin. Und dann ist er auch mit ausgestiegen und hat auch so gefragt, doch ey, soll ich dir helfen, so dahin zu laufen quasi. Und dann bin ich dahin gelaufen, bin an der Annahme angekommen, habe so meine Krankenkarte rübergereicht und habe dann halt noch gesagt irgendwie so, boah, mir geht's richtig mies, ich bin herzkrank, so. Und dann bin ich eigentlich auch zusammengebrochen. Also ich bin nicht so jetzt zusammengebrochen, wie man sich das so vorstellt, sondern ich konnte einfach auch nicht mehr stehen und habe mich dann halt auf den Boden gesetzt. Und dann sind die halt gekommen und haben so ein Bett gebracht, mich da drauf gehievt. Und dann war halt so, dann haben die mir alle möglichen Sachen injiziert natürlich, ne? Und da ging es mir sehr schnell doch deutlich besser. Mhm. Dann haben die halt einen Ultraschall gemacht und natürlich Blut abgenommen und so und haben dann halt eben gesehen, okay, starke Herzmuskelentzündung. Ist natürlich immer so die Frage, woher kam das jetzt? Kam das davon, dass ich dann doch krank trainiert habe vielleicht oder so, ne? Eigentlich bin ich da immer sehr, sehr intelligent und wenn ich krank bin, dann trainiere ich nicht, auch aus anderen Gründen nicht. Darum, also ich bin der festen Überzeugung immer noch, dass es halt einfach, dass mein Herz natürlich zu dem Zeitpunkt vor allem sehr, sehr schnell sehr anfällig war, also deutlich anfälliger als natürlich ein gesundes Herz, weil es halt einfach grundsätzlich überlastet war. Mhm. Ja, und da war dann das erste Mal, wo gesagt wurde, okay, so sie müssen am Herzen operiert werden. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und da habe ich dann das angefangen, ein bisschen ernster zu nehmen. Mhm. Aber immer noch nicht ernst genug. Also ich bin dann wieder nach Hause am nächsten Tag und habe mich dann so selber entlassen. Die wollten mich so eine Woche da behalten. Ja, und dann waren, also ich könnte jetzt da die ganze Zeit drüber erzählen. Ich war sehr oft dann im Krankenhaus. Also immer wieder hatte ich dann Myokarditis und Myokarditinfarkte. Und irgendwann war halt so schlimm, da habe ich dann schon in Köln hier gewohnt, dass sie halt mich eigentlich auch gar nicht nach Hause gelassen haben. Also die sind dann irgendwann, weil so Ärzte, die schreiben dann ja auch immer einen Bericht und so Berichte, die werden dann ja gesammelt bei dem Hausarzt und verschiedene Kliniken und Ärzte können die dann anfordern und in der Uniklinik in Köln haben die dann halt meine ganze Akte angefordert und haben halt gesehen, so dass ich im letzten Jahr so 3-mal in der Notaufnahme war wegen Myokarditinfarkt und die haben dann auch gesagt, gucken Sie mal, ne, Sie sind 23 Jahre jung, wie lange wollen Sie das noch so machen, ne? Mhm. Und hier lese ich halt deutliche Empfehlungen aus der Vergangenheit, dass Ihnen empfohlen wurde, auch sich einer Operation zu unterziehen, so damit Ihr Herzmuskel halt auch entlastet wird, ne? Ja. Und er sagte auch, also machen Sie ein Jahr so weiter, dann brauchen sie ein ganzes neues Herz. So, ne? Und er sagte auch, die Spenderliste ist sehr, sehr lang, können sie sich mit 24 begraben. Und ab da habe ich das dann angefangen, sehr ernst zu nehmen. Ab da bin ich eigentlich auch gar nicht mehr dann nach Hause gegangen, sondern die haben mich dann echt 4 oder 5 Tage später operiert. Ne?
Ach krass, okay, die haben dann wirklich gesagt, okay, ja. War das denn wirklich so, dass du einfach Angst auch vor der OP hattest und deswegen
natürlich.
Ist, ja, versucht das zu umgehen im Prinzip, ja. Also ja, du warst klar, dir bewusst, was das heißt, also, so eine OP.
Ja, natürlich. Ja.
Weil wenn ich mir und jetzt
vor
so,
allem war mir
wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich werde am Herzen operiert, das hört sich mega krass an, aber ich könnte mir gar nicht vorstellen, mit was das alles einhergeht und als ich das bei dir halt gehört habe, das erste Mal dachte ich mir so, okay, das ist schon heftig, also
also ich glaube, das kann man auch wirklich nur nachvollziehen, wenn es halt wirklich so ist, wenn so ein Arzt vor dir steht und darum, ich habe das lange nicht wahrgenommen, ich habe das nicht ernst genommen, ich dachte, das ist ein Traum, ich dachte, die verarschen mich, ich dachte, das ist einfach ein schlechter Traum. Ich habe gesagt, ach Quatsch, so ein Blödsinn, ich gehe jetzt wieder nach Hause und wirklich, als ich aus der Tür raus war, war das vergessen, so, weil ich das halt natürlich absolut verdrängt habe und das da gar nicht wahrhaben konnte, das ist so und das kann man sich, glaube ich, auch nicht vorstellen, weil ich habe mir zum Beispiel auch versucht, dann immer vorzustellen, wie ist denn diese Herz-OP, wie sehr tut die weh, habe mir immer ins Brustbein gefasst, hab so gedacht, boah, das wird so sein und so sein und hab mich so bewegt und gedacht, boah, da werde ich hier Schmerzen haben, die werden das aufgeschnitten haben. Als ich die OP hatte, das sind halt Schmerzen, die entsprechen keiner Vorstellungskraft. Das kann sich keiner vorstellen. Das ist so, das ist halt unglaublich schlimm. Also man kann sich nicht vorstellen, dass tatsächlich etwas so Schlimmes existiert. Das kriegt unser Gehirn gar nicht hin. Also so eine Vorstellungskraft haben wir gar nicht. Mhm. Und als ich dann da lag, auch nach der OP und eben wach geworden bin, war es so. Weil ich hatte mir das ja im Vorfeld vorgestellt und ich lag dann da so und ich habe gedacht, ach du Kacke, ihr wollt mich doch verarschen, das kann nicht wahr sein. Ne? Weil das hältst du eigentlich gar nicht aus. Also wenn du dazu physisch in der Lage wärst, ne, und du dich oder irgendjemand sich dann selber wegmachen würde, könnte ich das nachvollziehen. Ja? Also da verlierst du wirklich jegliche jegliche Lebenslust für den Moment, weil du einfach nur so Schmerzen hast. Ne? Mhm. Und wie gesagt, das kann sich keiner vorstellen. Also es entspricht wirklich keiner Vorstellungskraft. Ich kann halt nur sagen, nochmal muss das nicht unbedingt sein. Und das Traurige daran ist natürlich, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich irgendwann nochmal am Herzen operiert werden muss. Mhm. Also es ist selten eine einmalige Sache. Mhm. Und auch da hoffe ich einfach nur so, ich sammle echt jeden Tag, ich sammle jedes Jahr. Mittlerweile sind 5 Jahre um. Seit der Herz-OP, und das ist auch schon verdammt lange eigentlich. Also ich denke ganz oft so, boah, das ist schon 5 Jahre her, das ist schon krass. Also jetzt bin ich 29, ich werde nächstes Jahr 30, das ist schon richtig krass. Und ich hoffe, ich werde auch 40, ohne dass ich halt eine neue Herz-OP brauche. Und ich bin ganz ehrlich, boah, wenn ich das schaffe, das wäre schon sehr, sehr geil. Mhm. Das ist halt abhängig von verschiedenen Faktoren, so eine Klappe, ich muss auch unterschiedliche Medikamente nehmen und so, die ist künstlich, die ist im Herzblutkreislauf, ne, der Körper versucht das quasi abzustoßen oder zu verkrusten, das ist ein Fremdkörper, der will da, das ist eine Wunde für den, eine offene Wunde die ganze Zeit und der möchte es gerne eigentlich ja verkrusten, dann stehen dann so Thrombozyten, so Blutgerinnsel und um das zu verhindern, alleine muss ich natürlich Blutverdünner nehmen, die auch nicht immer unbedingt nice sind, weil wenn ich mich beim Rasieren schneide, blute ich 3 Tage und so, aber ich hoffe halt trotzdem, also darum natürlich nehme ich diese Medikamente in der Hoffnung, dass diese Klappe halt einfach nicht verkalkt, sagt man quasi. Und das wird aber wahrscheinlich halt irgendwann schon passieren. Da könnte ich jetzt auch drüber erzählen. Das ist eigentlich auch schon passiert bei mir in der Vergangenheit. Und ich hatte auch schon dann jetzt schon 2 Schlaganfälle deswegen. Das summiert sich auf. Ne? Mhm. Ich könnte jetzt den ganzen Tag darüber erzählen, wie krank ich eigentlich bin. Und das ist eigentlich so mal, um da auf den Punkt zu kommen. Also wenn das jetzt irgendjemand hört, der denkt so, hey, der Junge ist 29, der wurde mit 24 am Herzen operiert, der hatte 2 Schlaganfälle. Normale Menschen würden wahrscheinlich echt sagen so, mein Gott, ich mach gar nichts mehr, ich lieg jetzt rum, ich bin sterbenskrank so. Ich steck das halt immer mit so einem Schmunzeln weg, so, weil ich bin immer noch hier. Das ist auch so mein Satz, ja, der mich immer zum Lachen bringt. Dann, wenn ich im Krankenhaus wieder liege, irgendwo in einer Notaufnahme und irgendwas ist vorgefallen und ich musste halt doch echt wieder in die Notaufnahme so und dann geht's mir irgendwann besser nach 1-2 Tagen so, ich bin da in Behandlungen, Beobachtungen so, falls was passieren würde, könnte man direkt eingreifen, darum bin ich da auch echt so, dass ich dann doch, wenn ich mittlerweile merke, okay, da passiert was, gehst du mal lieber in die Notaufnahme und immer, wenn es mir dann aber anfängt, wieder besser zu gehen, lache ich und sag, ich bin immer noch hier, so, ne, so schnell kriegst du mich nicht weg halt, ne. Ja, ja, und ich hoffe, dass das lange so bleibt. Ich wünsche mir, dass ich nicht so schnell wieder operiert werden muss, weil das macht keinen Spaß.
Nein. Ja, aber das hat halt gezeigt, einfach wie viel, ja, dass du einfach trotzdem halt noch weiter durchgezogen hast, weil man muss jetzt nochmal vielleicht so ein bisschen auch auf die OP eingehen, weil ich glaube, wie gesagt, jeder stellt sich vor, ja, es ist krass, aber so krass, wie es dann war, also hast du eigentlich von der OP irgendwas mitbekommen? Kriegt man da irgendwas mit?
Nee,
gar nicht.
Das ist ein schwarzer Fleck. Also das ist richtiges Blackout halt, logisch. Ne? Du kriegst da eine Vollnarkose, natürlich über mehrere Stunden wirst da überwacht und wirst an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen und so. Also das läuft schon alles wild ab. So eine OP, die dauert halt auch zwischen 8 und 12 Stunden, je nachdem wie komplex sie ist. Mhm. Meine OP ging wohl relativ zügig verhältnismäßig. Also ich war, glaube ich, so 8 oder 9 Stunden im OP-Saal und weiß das natürlich auch nur von Erzählungen halt. Ne? Mhm. Du bist dann auch die nächsten Tage aufgrund dieser hohen Schmerzen sehr sediert, also die beamen dich echt weg. Mhm. Es gibt da so paar schöne Medikamente.
Ja. Ne? Ich wollte mal so ein bisschen auf die Storys hinaus, so, was du dann so erlebt hast.
Ja. Ja, die Medikamente, die helfen auf jeden Fall. Also du liegst auch erstmal da rum und das ist halt eine Art Wachkoma. Mhm. Also meine damalige Freundin, die war da, die ist da auch nicht von meiner Seite gewichen. Dafür bin ich dir auch unglaublich dankbar, weil das echt wichtig war zu der Zeit, dass einfach jemand da ist für mich. Mhm. Und du bist da, du peilst eigentlich gar nicht viel, außer dass du halt brutal starke Schmerzen hast und du willst eigentlich einfach nur, dass die Zeit umgeht und die Zeit geht halt nicht um, weil du halt da rumliegst. So. Du kannst auch nicht eigenständig atmen und solche Sachen, also du bist dann schon noch länger an eine Lungenmaschine angeschlossen auch und an Sauerstoff zumindest. Ich hatte die ganze Zeit so eine Maske auf und irgendwann dann wurde die abgenommen nach 1-2 Tagen und aber die beamen dich halt immer wieder weg, also wenn die merken, so, du hast auch starke Schmerzen, also man muss dazu sagen, du bist so schwach, dass du auch nicht reden kannst, also ich zumindest, ich konnte nicht reden. Ich konnte meine Augen bewegen, so ein bisschen. Es ist wie so eine Wachkoma-Phase. So, du bekommst schon alles mit, aber du bist eigentlich viel zu schwach, um irgendwas zu tun. Also es fing irgendwann an, dass meine damalige Freundin halt gecheckt hat, dass ich wahrscheinlich wach bin. So, weil auch wenn ich die Augen offen hatte, heißt das nicht, dass ich wach war. Und dann sagte sie so, beweg mal deinen Finger, kannst du da, hey, so, die hat sich so über mich gebeugt, sagt, bist du da, kannst du mich hören, beweg mal deinen Zeigefinger, so. Und dann kann ich mich noch genau daran erinnern, also daran kann ich mich halt erinnern. Ich war da, so, ich habe das mitbekommen und ich habe mit aller Kraft versucht, meinen Zeigefinger zu bewegen, weil ich dir sagen wollte, halt, ja, ich bin hier, ich kann dich hören. Und das hat nicht funktioniert. Also, weil ich war der Meinung, ich hätte meinen Finger bewegt. Ne, mein Gehirn hat so gesagt, beweg mal deinen Zeigefinger jetzt. Und ich habe so mich richtig, das kann man sich nicht vorstellen. Also 300 Kilo vom Boden crazy. Ist leichter. Ja. Und weil aufgrund ihrer Reaktion, weil sie halt dann nichts mehr gesagt hat oder gesehen hat, sie hat das immer wiederholt. Und ich war so, ich beweg meinen Finger doch, fuck. So. Und die so, beweg mal deinen Finger, beweg mal deinen Finger. Und ich so, ich beweg ihn doch, so in meinem Kopf. Ich war so richtig aggressiv dann, weil ich denke so, guck doch hin, ne, ich beweg ihn doch. Aber scheinbar habe ich ihn halt nicht bewegt, weil... sie immer weiter gefragt hat, ne?
Woran lag das
so eine
dann,
Situation,
dass man, dass du es nicht
zu schwach.
Zu schwach.
Zu schwach. Mhm. Ja. Also du bist so schwach, das ist so, wie gesagt, du hast so Schmerzen und du bist dein Körper ist ja in einem absoluten Schockzustand. Du musst mal überlegen, du klar, du bist zwar nicht da, so, aber dein Nervensystem ist ja da, dein Gehirn ist da, dein Herz ist da, so, ne, und es wird auf, dein Brustkorb wird aufgeschnitten, so, das geschieht ja auch noch langsam. Also nicht so, dass du vom LKW, puff, angefahren wirst und dann näht man dich wieder zu oder so, sondern die basteln halt da schon an dir dran rum. Die ganze Zeit ist dein Brustkorb geöffnet. Was meinst du, was dein Nervensystem abgeht, ne? Das ist ein absoluter Schockzustand. Also, wenn die Medizin ja nicht so wäre, wie sie heute ist, würden wir versterben, ne? Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass tatsächlich, wenn es auch diese Schmerzmedikamente und diese ganzen Nervenmedikamente, die dir dann natürlich injiziert werden, also im Endeffekt auch die Vollnarkose, ne, wenn das nicht so wäre, dann würden wir wahrscheinlich, glaube ich, auch an Schock sterben. Also unser Körper, unser Nervensystem würde, glaube ich, versagen, weil das halt viel zu viel ist für den Körper eigentlich. Also und du musst mal überlegen, dieser Prozedur wirst du ja unterzogen und ja, ne, du überlebst es halt aufgrund der Medizin heutzutage, aufgrund der Medikamente, die dir injiziert werden, ne? Und nicht, weil dein Körper selber dazu in der Lage ist. Also ich glaube wirklich, wird man einen Menschen einfach so den Brustkorb aufschneiden und da am Herzen rumschneiden, wird er sowieso versterben, weil das Herz ja aufhört, dann
krass.
Zu pumpen.
Oh Gott.
Also das ist sehr, sehr komplex. Ja. So, du musst dir wirklich vorstellen, mein Herz wird ja aus dem Kreislauf rausgenommen. Ne? Man schneidet die Aorte ab, man schneidet die große Hohlvene ab und die kommen dann an zwei Schläuche und dann läuft halt dein Blut durch deinen Körper weiter durch eine Pumpe, durch die Herz-Lungen-Maschine. Bedeutet, dein Herz in dem Moment schlägt gar nicht mehr. Also rein klinisch gesehen hast du keinen Puls mehr. Du bist eigentlich tot. Also nur dein Gehirn wird halt am Leben gehalten. Ne? Aufgrund dieser Herz-Lungen-Maschine wird dein Blut halt mit Sauerstoff angereichert und so, dass dein Gehirn halt überlebt und die anderen Organe. Aber eigentlich ist dein Herz mal für ein paar Stunden raus aus dem System, so, ne. Und dann wirst du da defibrilliert, ne. Das wird wieder zurückgeholt, so. Und das ist für den Körper ist das ne, also das fühlst du halt die Tage danach und so fühlst du dich auch und du bist einfach unglaublich schwach und kannst nichts.
Ja. Wie lange hast du denn Schmerzmedikamente bekommen? Also wie lange und was hast du da so bekommen? Weißt du das noch?
Ja, das ist die Abkürzung, also die Mediziner werden das wissen, Dipidolor. Wie genau jetzt die genaue Wirkstoffbezeichnung ist, weiß ich nicht, aber das Medikament oder der Hersteller oder irgendwas davon heißt auf jeden Fall Dipidolor. Also ich weiß, dass die Ärzte dann reinkamen oder die Krankenschwester auch und hatte der schon Dippi? Ne? Und ich immer so, nö, gib mal noch eine Ladung.
Du wolltest
weil,
das dann haben, ne?
Ja, es ist ein Opium, es ist ein morphinähnlicher Wirkstoff. Ich weiß jetzt, wie gesagt, leider gar nicht mehr, wie die genaue Wirkstoffbezeichnung ist, aber es ist auf jeden Fall so ein Opiat. Und das beamt dich halt weg. Also es ist im Endeffekt, es ist etwas sehr Heroin-ähnliches. Ne? Mhm. Und das habe ich auch gemerkt. Also das muss man auch sagen. So, ich war dann irgendwann in der Reha. Es war zeitweise so, also weil ich halt so starke Schmerzen habe und vielleicht bin ich auch einfach ein Sensibelchen.
Glaube ich
was
nicht.
Was das betrifft. Ich eigentlich ich auch nicht. Also ich glaube auch nicht. Weil ich habe ja auch schon viele andere Sachen so hinter mir, die auch schmerzhaft waren, die ich eigentlich so wegstecke. Ne? Ich gehe ab und zu mal boxen, du kannst mir so ins Gesicht schlagen, das juckt mich nicht. Ne? Und ja, darum. Aber da war ich immer froh, wenn es dann Dippi gab, weil ich dann so gedacht habe, oh cool, ne? Die Schmerzen sind dann halt weg. Weil auch wenn du die Schmerzen halt aushältst, ne? Es gibt ja Schmerztoleranzen, unterschiedliche sensibilisierte Menschen gegenüber Schmerzen, ne? So, und selbst wenn du sehr tolerant gegenüber Schmerzen bist, du musst sie halt trotzdem aushalten. Du hast halt trotzdem Schmerzen.
Ne? So, wie lange hast du die bekommen, das Medikament?
Diese Diese Dippi habe ich halt auf jeden Fall so lange bekommen, wie ich auf der Intensivstation lag. Das müssten so 4 oder 5 Tage gewesen sein. Mhm. Und ich glaube, dass die dann halt, wenn die dich auf Normalstation legen, dann versuchen die das halt auszuschleichen. Und darum, da war das bei mir so, dass ich halt immer sehr darum gebettelt habe. Oder ne? Und manchmal war auch so, der Pfleger kam dann rein, der hieß Alex. Alter, daran kann ich mich noch erinnern, das werde ich nie vergessen. Weil der war der beste Mann überhaupt. Also falls dieser Alex diesen Podcast hören sollte. Und du hattest irgendwann mal einen André Patris Peter auf deiner Intensivstation liegen. Dankeschön fürs Dippi und danke für den Entzug, den ich dann auch durchmachen durfte. Weil das ist wirklich so, du musst davon runterkommen. Also es ist wirklich, du machst danach einen Drogenentzug durch, eigentlich nochmal. Ja, in der Reha und so hatte ich dann wieder diese Zitteranfälle und so richtig so, ich habe erst mich immer gefragt, was ist das und so. Und dann bin ich auch da zu der Reha-Ärztin gegangen in der Reha-Klinik. Da musst du sowieso dann regelmäßig hin, da läuft ja auch noch eine Ärztin rum. Und das ist eine Reha, in der ich war in Leichlingen, die ist spezialisiert auf Herz-OPs, also rennen nur Leute rum, die Herz-OPs hatten. Da habe ich auch mal kurz das Durchschnittsalter gesprengt. Und die Ärztin sagte auf jeden Fall, ja, was denken Sie sich denn? Sie haben ja die ganze Zeit das Dipidolor bekommen. Natürlich machen Sie jetzt eigentlich gerade auch einen Drogenentzug durch. Also es hat sie halt auch so gesagt, Ihr Körper, ne, der wird natürlich abhängig dann davon. Ne? Du denkst halt so, boah, geil. Du wirst halt wirklich immer weggebeamt. Also bist schon sehr high davon. Mhm. Du bist echt schon richtig, richtig high. Und das ist eigentlich echt ein geiles Gefühl. Also das darf man so wahrscheinlich gar nicht sagen eigentlich. Aber es ist schon so, du hast das Zeug echt bekommen und du warst so, pfuh, ne, du bist echt geflogen. Und alles war weg. Alle Schmerzen waren weg und die waren echt weg. Also es war echt so, dass du dann, ich hätte dann aufstehen und laufen können. So
krass.
Mhm. Und hast auch ein paar Sachen gesehen, halt, ne? Atmen wenig, ne? Ja, ja, ich habe auch halluziniert dann sehr, sehr stark.
Ja.
Ich konnte auch teilweise dann nicht mehr zwischen Traum und Realität unterscheiden.
Mhm.
Also manchmal war es so, dass ich dann geschlafen habe und was geträumt habe. Heute kann ich das differenzieren, zu der Zeit konnte ich das nicht, weil ich weiß, dass ziemlich sicher bei mir kein Elefant im Zimmer stand, aber zu der Zeit habe ich das geglaubt, halt auch, weil ich das halt geträumt habe und du glaubst das dann aber auch. Also du kannst sehr, sehr schwer zwischen Traum und Realität unterscheiden. Ich habe auch gedacht, dass meine damalige Freundin dann verstorben wäre. Ich habe das geträumt, so, die hatte schweren Autounfall und so und habe dann auch richtig geweint und lag da und so und da kam dann Sedeka auch zu mir und sagte so, hey, was ist und so, ne? Und ich so, du bist tot, du bist gestorben und ne, und das war so, du hältst das für den Moment für die Realität, diese Träume. Ne?
Krass,
das sind halt Halluzinationen im Endeffekt. Ne? Das war mir vorher auch nicht bewusst. Was sind Halluzinationen? Wie funktionieren Halluzinationen? Jetzt weiß ich's.
Ja. Mhm. Wie muss man sich denn den Zustand nach der OP vorstellen? Also du warst halt 5 Tage am Krankenhaus, hast wahrscheinlich erstmal nur gelegen, aber ich habe ja auch dann die Bilder so vor Augen, du konntest nicht mehr laufen, du musstest komplett eigentlich laufen lernen. Wie war der Prozess da?
Also ich musste, um das auch so richtig zu stellen, man muss halt eigentlich nicht neu laufen lernen, in dem Sinne so, die Beine würden ja trotzdem machen, aber das ist so, die Situation ist so wie mit dem Finger, die ich vorhin beschrieben habe, du bist halt zu schwach. So, und also du schaffst es auch nicht, dich alleine aufzusetzen. Das kriegst du einfach nicht hin. Die Schmerzen sind halt einfach zu krass. Das Brustbein wurde halt durchtrennt. Das ist total instabil auch. Dir wird halt auch gesagt, so, du sollst dich möglichst nicht bewegen. Ne? Und du, also wenn du so ein bisschen Anatomie-Grundverständnisse hast, und ich würde behaupten, die habe ich halt alleine aufgrund des Sportes natürlich und meiner Tätigkeit als Coach, so als Personal Trainer, wenn man da so Anatomie-Kenntnisse hat, dann weiß man schon, was das für das gesamte System bedeutet, wenn man halt den Brustkorb durchtrennt. Mhm. Also das komplette Brustbein. Es gibt auch minimalinvasive Operationen, heißt das. Da wird halt ein kleinerer Schnitt gemacht, wie zum Beispiel nicht das ganze Brustbein durchtrennt und so. Bei mir war das leider scheinbar nötig. Also die Narbe geht halt auch bis oben, bis zum Rachen halt. Also die ziehen dann schon richtig krass ganz durch, um möglichst viel Platz zu haben, halt, um auch vernünftig am Herzen arbeiten zu können. Ne?
Mhm.
Und das bedeutet halt, die ganze Spannung ist ja raus aus deinem Körper. Also alles, was so dein Oberkörper zusammenhält, ist ja so, dass das Sternum ist, das Brustbein. Da treffen so die Rippen aufeinander von hinten von der Wirbelsäule. Das ist so ein geschlossener Kreis. Und wenn du den halt durchtrennst, ist halt sehr, sehr instabil. Und darum ist es sehr, sehr schwer, sich auch zu bewegen. Und dann war es nicht so, dass ich halt neu laufen lernen musste, aber es war einfach zu schwer für mich, auch aus eigener Kraft halt aus dem Bett aufzustehen. Man musste mich so hochziehen, hat mir so einen Rollator gegeben, an dem ich mich so mit den Ellbogen abstützen konnte dann. Und dann machst du halt einen Schritt nach dem anderen. Und das geht auch. Also es ist nicht so, dass deine Füße so vollständig versagen. Aber es ist auch so, dass ich sehr, sehr schwere Wassereinlagerungen, sehr starke Wassereinlagerungen hatte, auch durch die Herz-Lungen-Maschine. So als Beispiel, ich wurde eingewogen vor der OP mit 96 Kilo damals und nach der OP hat man mich dann auf so eine Stuhlwaage gesetzt, da hatte ich 110 Kilo. Okay. Also das bedeutet, die haben einfach mal so 14 Kilogramm Flüssigkeit in 2-3 Tagen und das sammelt sich natürlich dann schön in den Beinen, in den Waden und wer diese Bilder oder diese Videos kennt, der genau hinguckt, der sieht das auch. Ich hatte so fette Waden und ich habe dann sogar Scherze gerissen, weil ich eigentlich aus dem dopingfreien Bodybuilding bezogen her ja eher dünne Waden habe. Bin ich aufgestanden, habe so meine Waden gesehen und habe so gedacht, boah, endlich mal große Waden, endlich mal dicke Waden. Ne? Die können gerne so bleiben, weil die waren richtig dick. Ne? Die waren richtig und das sah sogar aber auch echt gut aus. Also es sah nicht mal scheiße aus. Also, es war so geschwollen, aber hat mir gefallen rein optisch. Nur war damit Laufen nicht so einfach. Und darum, also ich muss jetzt nicht ganz neu laufen lernen, aber die ersten Gehversuche wieder quasi in dem Sinne, die waren schon auch sehr anstrengend. Also ich konnte dann 10 Meter gehen und dann hat halt so die Lunge und das Herz nicht mehr mitgemacht. Und dann musste ich so wie so ein Pinguin wieder auf meinem Rollator zurück, schnell ins Bett so hinlegen. Das reicht für die nächste Woche so ungefähr. Mhm.
Ja. Wie lange hat das denn angedauert, dieser Zustand? Also wie lange hast du gebraucht, um im Prinzip wieder zum, also man kann jetzt ja nicht sagen Normalzustand, weil vielleicht auch interessant, ja. Du hast natürlich auch Muskulatur total abgebaut in der Zeit, ne? Das heißt, ich sag mal, bis zu dem Zustand, wo du eigentlich wieder dich alleine bewegen kannst, alleine Sachen machen kannst, wie lange hat das gedauert?
Also teilweise ging es eigentlich erschreckend schnell, viel schneller, als ich zu dem Zeitpunkt damals gedacht hätte. Also ich war halt so 4 Tage auf der Intensivstation und dann wurde ich nach oben verlegt und da konnte ich schon selber am Rollator wieder laufen halt. Also ich hatte schon immer den Rollator dabei, alleine wegen den ganzen Krimskrams, der noch an mir dran hing, brauchte ich den halt als Ablage, ne, weil ich noch sehr an sehr vielen Gerätschaften und Infusionen und so angeschlossen war. Die wurden dann immer alle da dran gehangen und dann konnte ich mit dem Ding rumspazieren und das habe ich auch gemacht. Also ich habe auch echt so, boah, mir war kacke langweilig und ich habe halt auch gedacht, boah, ich muss so schnell fit werden, wie nur geht, ne, weil das war ganz klar für mich so, dass ich halt auch möglichst schnell wieder trainieren wollte und einfach möglichst schnell auch wieder aufbauen wollte und vor allem wollte ich halt auch erhalten. Ne? Also ich habe ja dann echt gesehen, wie ich abgebaut habe. Mhm. Das war dann so, ich war dann so 10 Tage auf der Normalstation ungefähr und dann hat man mich halt aus der Uniklinik in die Reha entlassen. So, da wurde ich dann noch abgeholt vom Shuttle-Service und bla bla bla. Als ich in der Reha war, konnte ich vollständig wieder selber laufen. Ich hatte immer noch einen Rollator und manchmal habe ich den auch mitgenommen, aber eigentlich eher, um Sachen zu transportieren. Das war so ein bisschen wie so ein Einkaufsbuggy für mich. So zum Frühstück habe ich so mein eigenes Nutella-Glas mitgenommen und so und ich konnte das halt nicht tragen. Also ich konnte meine Arme nicht beugen. Ich konnte meine Arme nicht heben wegen dem durchtrennten Brustbein. Das war tatsächlich so auch das, was mich am längsten limitiert hat, war eigentlich tatsächlich, dass man halt das Brustbein durchtrennt hat. Nicht mal mein Herz, weil ich bin dann echt jeden Tag unten auch in der Reha aufs Rad gehüpft, ne, aufs Kardiogerät so, auch wenn ich das eigentlich nicht unbedingt durfte oder sollte. Aber das ging und die haben dann auch gesagt, wenn es geht, dann machen sie. Aber die haben mich dann auch manchmal da runtergeholt. Also ich hatte ein Cardio-Verbot. Ich bin dann auf dem Rad geradelt halt so. Und wenn die gesehen haben, so, der fährt da schon wieder 20, 30 Minuten Fahrrad, dann haben die mich echt, dann sind die halt echt gekommen, haben sie gesagt, hören Sie, Herr Peter, so schön, dass Sie jeden Tag hier sind und Radfahren, aber machen Sie halt langsam. Mhm. Und die hatten halt auch recht, weil ich hatte dann kurzzeitig doch nochmal echt so ein bisschen Rückschlag und vermutlich, weil ich doch zu schnell wieder zu viel gemacht habe, hatte ich so Wassereinlagerungen im Herzbeutel. Mhm. Und die mussten mich dann nochmal punktieren. Also die sind dann nochmal mit so einer fetten Nadel da rein und haben mir dann nochmal so ein bisschen Flüssigkeit aus dem Herzbeutel entzogen und das ist auch eine unglaublich schmerzhafte Tortur, so dass ich da auch gesagt habe, scheiße, wärst du doch mal nicht so viel Rad gefahren, weil die mir natürlich dann auch gesagt haben, wahrscheinlich das kommt von zu früher zu hoher Belastung. Mhm. Da vertraue ich natürlich auch drauf. Ne? Ich gehe davon schon von aus, dass sie auch keinen Blödsinn erzählen. Ne? Das wird wahrscheinlich schon so gewesen sein und da habe ich dann auch wieder ein bisschen langsamer gemacht. Ging mir dann auch echt schlecht, muss man auch sagen. Das war auch so richtig krass, weil ich konnte Radfahren jeden Tag in der Reha und also ich war so ungefähr 3 Wochen noch in der Reha. Also die ganze Tortur, bis ich so zu Hause war, hat so 5 bis 6 Wochen gedauert. Mhm. Ne? Und Mitte Reha war es halt dann so, dass es mir auf einmal richtig schlecht ging, also mir richtig, richtig mies ging. Ich auch wieder sehr starke Schmerzen hatte, sehr, sehr schwer Luft bekommen habe. Und dann haben die halt nochmal so Ultraschalluntersuchungen gemacht und so und dann eben gesehen, okay, der Kollege hat richtig heftig Wasser im Herzbeutel und das Herz konnte dann nicht richtig pumpen. Das war dann richtig mies. Hat mich auch richtig abgefuckt, weil ich eigentlich ja schon vorwärts gekommen war. Ich konnte schon richtig Radfahren, ich konnte schon laufen. Ey, dass ich nicht angefangen bin zu joggen, schon, das war auch echt alles. Und ja, Dann musste ich nochmal so ein bisschen neu anfangen, ging dann aber wieder sehr, sehr schnell. Es war so 3-4 Tage, ging es mir mies, da habe ich dann wieder nur rumgelegen, da habe ich auch wieder viel geweint und so, weil ich gedacht habe, scheiße, das wird nie was, wenn es jetzt so weitergeht. Ich habe damals auch viele Aufnahmen ja auch gemacht, die sieht man auch auf YouTube, da erzähle ich das eigentlich auch alles. Und ja, dann durfte ich aber irgendwann nach Hause und ich habe im 5. Stock gewohnt und das war auch, eine Stunde habe ich gebraucht, bis ich oben war.
Oh Gott.
Ja, also ich musste mich wirklich Treppensteigen war mit Abstand das Schwerste danach. Und ich bin dann aber am gleichen Tag tatsächlich noch ins Fitnessstudio. Und einen Tag darauf bin ich auf eine Meisterschaft im Bodybuilding und habe meine Athleten getennt. Nur mal so dazu auch noch. Ich hatte damals auch ja die Tätigkeit als Coach, habe Athleten vorbereitet. Und ich musste mich dafür auch ein bisschen eher aus der Reha entlassen. Also ich habe mich so 4 Tage eher dann entlassen, musste das natürlich selber so entsprechend unterschreiben und so. Mir ging es aber da wirklich richtig gut. Und ich habe auch gesagt, ich muss auf diesen Wettkampf am Samstag. Und dann habe ich mich halt freitags entlassen, bin Freitag nach Hause, bin Freitag ins Fitnessstudio und habe Waden trainiert. Und dann habe ich gedacht, wenn etwas geht, geht ja Wadenheben im Sitzen geht. Ne, du kannst ja da sitzen und dann die Waden bewegen, so, das geht ja. Ne? Und ich konnte aber die Gewichtsscheiben selber nicht hochheben. Ich konnte sowieso nicht zum Boden. Also ich konnte mir auch selber nicht die Schuhe anziehen zu dem Zeitpunkt noch, weil du dich halt nicht bücken kannst.
Aber Waden trainieren geht.
Ja, ich habe halt dann da gestanden. Ich habe da gestanden vor diesem Wadenhebgerät und habe halt wildfremde Leute angesprochen. Immer so, wenn einer vorbeiging, habe ich gesagt, hey, so kannst du mir mal diese 15 Kilo da draufheben? Und dann haben die mir das so auf den Pin gesteckt, haben mich so komisch angeguckt und dann habe ich so Wadenheben gemacht. Ne?
Ja.
Und dann kam immer der Nächste vorbei und ich so, kannst du hier mal so 15 Kilo? Und die haben sich auch gedacht, was ist das? Der denkt, ich bin sein Bimbo oder was? Also 1-2 Menschen sind wirklich auch weitergegangen damals. Es war echt so, wo ich gesagt habe, kannst du mir hier die Kilo? Die gucken mich so an, schütteln den Kopf, denken so, was bist du denn für einer? Heb dein Gewicht selber da drauf. So, und die sind so zügig vorbeigegangen. Also ich hatte da nicht mal so die Möglichkeit zu sagen, hey, so, ich kann mich nicht bewegen, ich kann es nicht vom Boden heben, tut mir leid so. Dann habe ich mich so dumm angeguckt und denke, so, was ein Esel. Und das habe ich dann echt fast jeden Tag gemacht. Habe dann Waden trainiert, dann konnte ich irgendwann im Sitzen wieder seitheben und so. Und ich habe dann ging es eigentlich relativ schnell.
Ja. Was hat denn dein Arzt gesagt? Also du hast ja auch von deinem Arzt bestimmt gesagt bekommen, was er sich vorstellt, wie lange das dauert, was du später machen kannst. Man wird ja da eher tendenziell vielleicht eher so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen manchmal zurückgeholt. Und ich glaube, bei dir war es ja so auch. Was hat er denn gesagt, bevor du operiert wurdest, beziehungsweise danach? Wie war da so der Stand der Dinge?
Das Ding war, ich hatte natürlich mit unterschiedlichen Ärzten zu tun, die auch alle eine unterschiedliche Sicht darauf hatten. Man muss vielleicht auch einmal kurz sagen, ich hatte ja 96 Kilo, wo ich eingewogen wurde und ich hatte dann 110 zwischenzeitlich als Höchstgewicht nach der OP und als ich in der Reha war und aus der Reha raus bin, hatte ich 72 Kilogramm. Ne? Mhm. Ich war also wirklich richtig stockdünn. Wer mich schon kennt und vielleicht auf Instagram folgt oder so oder das auf YouTube verfolgt hat, der wird das gesehen haben, diese Vorherbilder, da hatte ich 72 Kilo. So, und da hat man mir natürlich gesagt, so ja, Bodybuilding, das funktioniert nicht mehr in diesem Leben. Ne, das können sie nicht machen, das geht so nicht. Sie können ihren Herzmuskel oder ihr Herz halt natürlich jetzt nicht so belasten. Und mir wurde halt auch geraten, halt in Zukunft einfach nicht mehr als 5 Kilo zu heben. Und dann habe ich auch gesagt, so ja, okay, und wer trägt mir halt meine Wasserträger dann nach Hause? Weil das ist ja schon mehr als 5 Kilo. Ne, wenn du so bei Lidl so ein 6x 1,5 Liter Wasser holst, ist mehr als 5 Kilo. Und dann sagte der so, ja, so, sie werden da schon verhältnismäßig eingeschränkt sein in Zukunft. Und habe ich natürlich sowieso zu keinem Zeitpunkt geglaubt. Das war meiner Meinung nach eine sehr übertriebene Aussage und sehr übertriebene Auffassung. Ich hatte dann in der Reha auch Ärzte, da bin ich ja dann auch aufs Rad gehüpft und so. Und teilweise haben die mich halt dafür gelobt. Also es gab immer den einen oder anderen, der mich da runtergeholt hat. Es gab aber auch den einen oder anderen, der vorbeigelaufen ist und gesagt hat, hey, super, so, ne, du machst das sehr gut, ne, schnell wieder fit werden. Mhm. Und ja, du hast dann ja auch Nachbetreuung und so. Und auch in der Nachbetreuung waren die halt alle nicht so begeistert. Und ich bin dann irgendwann zu einem externen Kardiologen aber gegangen, der auch verhältnismäßig jung ist, selber noch für einen Kardiologen, also ist keine 10 Jahre älter als ich. Und der hat auch gesagt, gehen Sie trainieren, ne, wenn Sie das schaffen. Und da bin ich auch aktuell immer noch in Beobachtung natürlich. Ich muss alle 3 Monate immer zum Kardiologen einmal einen Ultraschall machen, um halt einfach zu gucken, dass keine Ablagerungen sich an der Klappe da bilden. Und der ist davon begeistert. Also der sagt, der sagt auch, das ist ein Wunder, das ist ein Phänomen, sagt er. Der sagt, dass sie hier zu sehen, freut mich jedes Mal, ne, dass sie so topfit sind und so. Mhm. Ja, also darum, mir geht es eigentlich gut. Es gibt ab und und zu mal diese Rückschläge. Wie gesagt, ich hatte dann so Verablagerungen mal an der Klappe zwischenzeitlich. Dann haben wir das Makoma erhöht, dann haben die sich gelöst. Dann hatte ich halt Schlaganfälle, so Mini-Schlaganfälle, so kleine. Also war nicht so, dass ich jetzt da umgefallen bin oder so. Aber war halt, einmal war ich halt halbseits gelähmt für ein paar Minuten und einmal war ich halt vollständig blind. Ist halt kacke so, ne? Du weißt ja auch nicht, in dem Moment ist auch echt sehr, sehr, sehr unangenehm. Also das Blindsein war sehr, sehr schlimm vor allem. Weil du weißt ja nicht, ob du jemals wieder sehen kannst in dem Moment. In dem Moment weißt du erstmal nicht, was jetzt los.
Ja.
Ne, so, du siehst nichts halt, ne? Es war wie grau. So. Mhm. Und das war auch krass, auch eine krasse Erfahrung, weil man denkt immer, Menschen, die blind sind, sehen wahrscheinlich schwarz oder so. Aber du hast so einen wirklich dunklen Grauton. So, es ist so, kann man nicht beschreiben. Irgendjemand, der vielleicht auf einem Auge erblindet ist und sich das andere dann zuhält, der weiß das oder weiß, wovon ich rede. Weil ich dachte auch immer, das ist dann so schwarz.
Ja, ich war mal schneeblind.
Ja, so und wie war es da? War weiß, oder?
Nee, das war auch komplett grau. Also ich bin halt Ski gefahren, hatte halt, als ich klein war, hat der Skilehrer nicht darauf geachtet, dass ich meine Brille anhatte und ich konnte dann wirklich fast einen Tag nichts sehen. Das war ganz krass.
Ja. Und war grau, ne?
Ja, war ganz komisch.
Und bei mir, es war halt grau. So, und ich habe gedacht, was ist jetzt los? Ne, und ich war da in einem Termin, ich hatte ein Coachling. Und war sehr unangenehm, ging aber sehr, sehr schnell. Also jeder, der es jetzt hört, denkt, oh mein Gott und bla bla bla. Aber das war halt so 20 Sekunden, 30 Sekunden bei mir, also nicht so über den ganzen Tag oder so. Mhm. Bei mir war es auch auf beiden Augen. Es kam auf einem, dann kam das andere dazu. Also ich war erst auf einem blind, weil ich habe so geguckt und ich hatte auf einmal so eine ganz komische räumliche Sicht. Habe so gedacht, was ist los? Und habe mir halt ein Auge zugehalten. Und dann sehe ich halt grau. Und dann denke ich, was ist denn jetzt los? Hab mir dieses graue Auge zugehalten und hab gedacht, krass, ob ich zuhalte oder aufmache, sieht gleich aus. Und dann habe ich zu der Dame, die dann da war bei mir im Coaching, gesagt, boah, ich glaube, ich bin blind auf einem Auge. Und dann dachte ich so, wie, was ist los? So, ne? Und dann kam das auf dem anderen Auge auch und das ging so zu, wie so ein Tunnel. Oh, so. Und dann konnte ich nichts mehr sehen, wie bei James Bond, so diese Wuff, wo du erst durch so eine Röhre guckst und dann zack, war zu. Mhm. Und dann war komplett grau. Und das ging aber sehr schnell zum Glück echt weg. Ich habe dann echt versucht, so mich zu entspannen und nicht in Panikattacke zu verfallen. So. Hab dann sehr tief und lange durchgeatmet und dann kam es genauso wieder, wie es gegangen ist. Und dann bin ich natürlich auch in die Uniklinik gefahren, direkt danach. Und hab mir MRT machen lassen. Und die haben dann halt auch gesagt, wahrscheinlich so ein Mini-Schlaganfall. Die hatten dann Ultraschall vom Herzen gemacht. Haben dann gesehen, dass am Herzen sich diese Ablagerungen gelöst haben. Und dann war denen halt klar, okay, ne, diese Ablagerungen da haben sich gelöst. Und die haben sich wahrscheinlich irgendwo einen Sehnerv gesetzt. Ne? Mhm. Und ja, ne, ist kacke so. Die meinten aber auch, ist tatsächlich wirklich selber da, auch in der Uniklinik, dass das jetzt nicht so schlimm ist. Und dass das mir immer wieder mal passieren kann.
Das heißt, du musst immer damit rechnen, du musst immer damit also leben, dass im Prinzip jetzt in der nächsten Zeit sowas passieren könnte, dass du wieder einen Schlaganfall bekommst.
Ja, also es ist einfach nicht unwahrscheinlich. Also die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach höher als bei normalen gesunden Menschen. Und darum, ich hatte dann anschließend nochmal einen und da war ich halt, bin ich nachts aufgewacht und konnte halt irgendwie so mich nicht so richtig bewegen und denkst, was ist los und so. Und meine Freundin lag da neben mir im Bett und ich so Lichtschalter angehauen, also da komme ich dran im Sitzen so im Bett. Ich war bei einem Kollegen auch, habe da im Gästezimmer geschlafen. Und dann habe ich so gedacht, hä, das kann nicht wahr sein. Meine ganze rechte Hälfte, Körperhälfte hat so richtig, richtig stark gekribbelt. So wie wenn dir die Hand einschläft und das so kribbelt. Nur viel, viel stärker, so tausendfach, so richtig geisteskrank, so ganz, ganz komisch hat sich das angefühlt. Und dann habe ich so gemerkt, auch mein Gesicht hängt und so. Also ich konnte auch nicht richtig reden. Ich wollte sowas sagen, aber ging nicht so. Meine Zunge wollte auch nicht und so. Und dann, also konnte ich mich schon verständigen, man konnte mich schon verstehen, aber ich habe so geredet, so als wäre meine Zunge so voll angeschwollen und habe dann gesagt, boah, ich glaube, ich habe einen Schlaganfall und meine Freundin, die spricht nicht so gut Deutsch, die weiß nicht, was ein Schlaganfall ist und dann habe ich halt nach dem Kollegen gerufen halt, ne, weil ich mich ja auch nicht richtig bewegen konnte und der ist dann so wach geworden auch, kam so reingeplatzt, sagt, was ist los halt, ne, und ich sag so, boah, ruf einen Krankenwagen. Das war auch echt das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Krankenwagen gerufen habe, weil ich dann doch echt dachte, jetzt geht's aber ab. Also da dachte ich echt, jetzt geht's los, ne, weil da hatte ich echt Angst, doch kurz auch mal, dass wirklich was Schlimmeres passiert, weil auf so zu langen Sauerstoffmangel im Gehirn hast du halt gar keine Lust. Also das ist ja so ein Schlaganfall, im Endeffekt verstopft irgendein Gefäß und dein Gehirn bekommt keinen Sauerstoff mehr. Und wenn das zu lange geschieht, kannst du richtig dauerhaft eingeschränkt, körperlich behindert, geistig behindert werden.
Ja, wie geht's dir denn damit, dass du im Prinzip immer damit rechnen musst, dass sowas kommt? Denkst du da viel drüber nach oder sagst wirklich, ich beschäftige mich gar nicht damit, ich versuche wirklich einfach mein Leben zu leben?
Ich wünschte, ich könnte jetzt weiteres sagen, ne? Aber das geht nicht so an dir vorbei. Und das bereitet mir immer wieder mal, das ist natürlich tagesabhängig. Ich würde nie sagen, ich habe Depression oder ich bin depressiv, aber manchmal holt es dich schon ein. Manchmal bin ich schon ein, zwei Tage schon sehr mit mir selber beschäftigt und auch sehr, sehr dann doch introvertiert. Also auch wenn man mich eigentlich eher als sehr extrovertierten Menschen kennt, ist es manchmal echt so, dass ich dann doch einfach Ruhe für mich brauche und sehr, sehr intensiv über das Leben und den Tod halt nachdenke, weil ich halt sehr damit auch konfrontiert werde. Alleine dadurch, mein Herz klickt ja jetzt, also es ist halt eine Mechanik in meinem Herzen. Man hört mich, wenn ich alleine da sitze und es ist ruhig, dann höre ich mich halt an wie ein Uhrwerk. Und das gibt dir zu denken, auf jeden Fall. Aber im Endeffekt muss jeder Mensch damit rechnen, jederzeit. Es kann jetzt irgendwo irgendwas, es könnte ein Flugzeug abstürzen jetzt, ja Gott bewahre. Ne? Aber und dann fällt dieses Triebwerk hier jetzt auf mich drauf, bupp, bin ich auch tot. So, ne? Das kann ja jederzeit passieren. Wir wissen halt nie, wann wir sterben. Das ist eine Sache, die wir halt nie wissen, es kann jederzeit passieren. Mhm. Und wir leben halt auch so, als würde es nie passieren. Ne? Was vielleicht manchmal auch gar nicht so verkehrt ist, aber eigentlich ist gerade das ja schön, auch doch zu wissen, dass man eben sterben wird, dass die Zeit begrenzt ist, weil ansonsten, warum soll ich aufstehen morgens? Wenn ich weiß, das Leben ist unendlich, warum soll ich aufstehen morgens? Ich kann ja jeden Tag richtig lange schlafen dann. Ich glaube, wir würden alle unsere Ziele gar nicht so verfolgen, wenn wir nicht doch wissen würden, dass wir eines Tages sterben würden. Ne?
Mhm. Ja. Also du beschäftigst dich im Prinzip ja schon sehr stark auch mit dem Tod. Und ich finde,
ja. Aber auch mit dem Leben.
Auch mit dem Leben.
Also viel mehr mit dem Leben. Genau. Weil sterben tun wir auf jeden Fall. Ja. Sterben tun wir auf jeden Fall.
Ja. Ja, ich finde das halt so. Man macht sich ja manchmal so einen Stress über so Kleinigkeiten und da reden wir auch ganz oft im Podcast drüber, über das Thema Dankbarkeit, dass man so die kleinen Dinge wertschätzt, weil das ist halt immer so schade, man verliert sich manchmal darin, regt sich über so wirklich banale Dinge auf, die einfach so irrelevant sind und dann hört man halt so eine Story von dir zum Beispiel und denkt sich so, fuck, komm, was geht bei dir eigentlich ab, chill mal dein Leben und konzentriere dich auf die wichtigen Dinge des Lebens eben und genieße es mal, ne? Wie du auch schon gesagt hast, man hat die nur dieses eine Leben und du weißt nie, was passiert. Nie. Du weißt nie, was bei dir passiert, bei deinen Angehörigen und deswegen muss man das eigentlich jeden Tag schätzen. Und das ist so, glaube ich, für viele schwierig. Hast du da einen Tipp, wie man da vielleicht noch besser drin werden kann, dass man noch mehr im Hier und Jetzt lebt, noch mehr das Leben wertschätzt und genießt?
Ja, ich sag immer, ich wünsche jedem so eine Herz-OP, auch wenn ich das niemandem wünsche, weil ich habe ja vorhin so über die Schmerzen geredet und so, aber wie mich das halt geistig geprägt und verändert hat und wie ich mich auch dadurch entwickelt habe, ist halt einfach enorm. Ich glaube, ich war sowieso jemand, der sehr früh sehr weit war im Leben schon, also ich war bestimmt vom Kopf immer schon 5 Jahre älter als ich eigentlich war. Ich habe dich auch zu Anfang ja gefragt, so sollen wir über mein ganzes Leben reden oder halt hauptsächlich über diese Erz-OP.
Ja, du kannst ja kurz ein bisschen ausholen, was richtig. Also weil
nur so als Teaser.
Hat schon im Prinzip viel erlebt, weil er einfach nicht nur da ein bisschen Unglück hatte, sondern eigentlich auch schon von Anfang an so ein bisschen mehr Unglück, könnte man fast schon sagen.
Und umso mehr bin ich froh, dass ich halt heute bin, wie ich bin und dass ich heute da bin, wo ich bin. Ne? Mhm. Und darum, also ich habe auch, so die Kurzfassung ist eigentlich, bin ich bei meinen Eltern aufgewachsen, ich bin im Kinderheim aufgewachsen, im SOS Kinderdorf zeitweise in anderen Einrichtungen, in Verselbstständigungsgruppen und so. Also ich bin ohne Eltern aufgewachsen, im Endeffekt ohne Mama, ohne Papa und das war schon immer eine sehr hohe Belastung für mich, auch in der Kindheit schon, weil ich immer gedacht habe, so nach der Schule gehen alle nach Hause, da öffnet sich so eine Tür, da nimmt so eine Mama das Kind in den Arm und warum ich nicht? Warum habe ich nicht Mama? Warum habe ich nicht Papa? Warum holt mich niemand ab mit einem X5 BMW vor der Schule? So, warum muss ich nach Hause laufen? Mhm. Ne? Und bin dann auch sehr, sehr früh eigenständig oder musste sehr, sehr früh eigenständig leben. Also ich bin dann in meine eigene Wohnung gezogen zu Ausbildungsbeginn, da war ich 16. Mhm. Da musste ich schon selber Miete zahlen, da musste ich selber schon Strom zahlen, da musste ich selber Lebensmittel einkaufen und kochen gehen. Und manchmal laufe ich über die Straße und ich sehe so Jungs, die so 15 oder 16 sind, halt so, die laufen so, hören so Handymucke, ne, fühlen sich so voll cool und so. Und ich denke immer so, der müsste so 15, 16 sein. Ne? Mhm. Und als ich sehe das und ich denke so, boah, wie gern wäre ich so gewesen, als ich 16 war eigentlich. Weil ich musste halt zu Ausbildung Ausbildung. Ich musste danach einkaufen, kochen, bin dann pumpen gegangen. So, das war so mein Lebensinhalt. Und dann musste ich schlafen, weil ich dann am nächsten Morgen zur Ausbildung musste. Und ich musste richtig immer zu Ämtern rennen auch und so, um irgendwelche Gelder zu beantragen, damit ich halt irgendwie nur neben der Ausbildung halt auch meine Wohnung bezahlen konnte. Ne? Ich habe da so auf 20 Quadratmeter gelebt damals. Ich habe quasi in der Küche geduscht, wenn du so willst. Und es war, also wie gesagt, ich musste schon sehr, sehr früh sehr, sehr weit sein. Und diese OP, die hat mich damals dann einfach echt nochmal viel reifer werden lassen auch. Also viele Dinge im Leben so. Ich habe halt wirklich dann angefangen, echt zu verstehen eben, dass es schnell vorbei sein kann. Und so als Tipp ist halt eigentlich, kann man da nur geben, aktiv manchmal mal darüber nachzudenken. Aktiv mal im Leben zu sein. Ich sage immer, im hier zu sein. Jetzt bin ich hier, sage ich auch immer. Jetzt bin ich hier. Und das ist so, wenn man diesen Leitsatz, und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, kann ich auch euch empfehlen. Ne? Jetzt seid ihr hier, jetzt sitzt du da an deinem Tisch, jetzt bist du hier. So, wenn du mal so nach links guckst und mal nach rechts guckst. Ne? Und manche Menschen denken vielleicht auch, ich bin echt ein komischer Vogel, weißt du. Um das immer zusammenzufassen, jetzt auch das Bild. Ich sitze jetzt hier oberkörperfrei, die Sonne scheint, draußen höre ich die Vögel zwitschern, das ist geil. Also ich versuche wirklich aus jeder Sekunde im Leben alles rauszuholen. Darum sitze ich hier und darum nehme ich mir auch dieses Recht raus. Andere Leute denken sich vielleicht, hey, wir haben hier einen Podcast und der Vogel sitzt auf seinem Balkon in der prallen Sonne, so, ne, lästige Nebengeräusche oder so. Nee, Mann, ich will jetzt gerade da parallel die Sonne genießen, so, ne? Und ich bin jetzt hier. Und das vergessen viele. Viele sind so in ihrem Handy drin und ich erwische mich ja dabei auch. Also ich spreche mich davon nicht frei, ne? Gerade ich auch, sitze sehr oft an meinem Handy. Ich bin am Essen und nebenbei glotze ich einfach nur so aufs Handy. Und manchmal richte ich dann so meinen Kopf auf und sehe so meine Freundin gegenüber sitzen, wie sie auch traurig guckt so eigentlich. Und dann lege ich auch das Handy weg, weil ich so merke, okay, die wird sich vielleicht gern mit mir unterhalten oder so. Ne? Also auch da zu sein in den Momenten. Und das kann ich jedem nur mal empfehlen, weil ich davon auch fest überzeugt bin, dass auch Social Media und diese ganzen Geräte und so uns oft davon abhalten, tatsächlich hier im echten Leben zu sein. Weil man wird so in den Bildschirm reingezogen. Und wenn man dann aber mal im echten Leben ist und mal abends so eine Runde spazieren geht, das kann ich auch immer nur empfehlen, so rauszugehen, spazieren zu gehen, sich irgendwo auf eine Bank zu setzen und dann da zu sein, da und nicht im Handy. Mhm. Ne? Und dann so raus in die Welt zu gucken, in den Himmel zu gucken, in den Wald zu gucken, auf den See zu gucken, keine Ahnung. Und einfach mal darüber nachzudenken halt. Und das tut man automatisch. Also weil wenn du dann wirklich das Handy weglegst und du da ganz alleine für dich sitzt, das sind diese introvertierten Momente, wo ich vorhin drüber gesprochen habe, da kann ich dann auch manchmal keinen bei mir haben. Ich möchte auch nicht mit meiner Freundin sein dann. Ich möchte dann nicht mit meiner Freundin sein, ich möchte auch nicht mit meiner Katze sein, ich möchte mit mir sein, ich ganz alleine da auf der Parkbank und in den Himmel glotzen. Und einfach nur, und manchmal möchte ich auch meine Freundin dabei haben, sehr gerne sogar manchmal, ne, aber manchmal auch nicht. Mhm. Und das ist auch wichtig, auch mal alleine zu sein, ganz, ganz alleine zu sein und intensiv über sich und sein Leben nachzudenken. Ne? Und sich zu fragen, so ist das, was ich mir so wünsche, ist das das, was ich mir vorstelle? Und wenn die Antwort halt nein ist, dann auch zu überlegen, ganz, ganz klar zu überlegen, was muss ich verändern, damit es so wird? Und dann halt auch, warum stehen wir morgens auf? Ne? Die Zeit ist begrenzt, so. Du weißt nicht auch, wann es aufhört. Ne? Mhm. Und das ist auch etwas, da bin ich auch ganz fest überzeugt, das ist auch ein Teil meines Coachings, sage ich immer. Ich mache zwar so, ich bereite Bodybuilder auf die Bühne vor und auch Athletinnen auf die Bühne vor, aber ich würde auch behaupten, dass ich natürlich auch den mentalen Aspekt immer sehr, sehr mit berücksichtige. Und ich habe halt auch schon da richtig Menschen im Leben geholfen, ziemlich sicher, weil ich Entsprechendes gesagt habe. Also wer auch immer diesen Podcast jetzt gehört hat, nimmt sich das hoffentlich zu Herzen, weil das kann halt wirklich dein Leben verändern. Mhm. Ne? Es gab Menschen, die so unglücklich waren. Ich hatte Athletinnen und Athleten, die so unglücklich waren, die zum Beispiel in einer Ausbildung waren, wo dann die Eltern hinterherhingen. Und jeder sagt dann immer, mach das zu Ende. Ne? Aber es macht dir doch keinen Spaß. Und du wirst in diesem Beruf niemals arbeiten. Und du hast es jetzt ein Jahr lang gemacht. Du bist mitten in der Ausbildung. Ja, voll scheiße abzubrechen. Bestimmt. Sieht Mama nicht gern, sieht Papa nicht gern. Aber wenn du doch todesunglücklich bist, Mann, und du da jeden Tag Schwierigkeiten hast aufzustehen, dass deine Lebenszeit, die drauf geht, nur weil deine Eltern wollen, dass du diese Ausbildung zu Ende machst. Ne? Und das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. So, das hat mich auch selber im Leben begleitet. Also wie gesagt, ich hatte keine Eltern, aber ich hatte so Betreuer, die ich immer stolz machen wollte, weil ich vielleicht auch keine Eltern hatte, erst recht so, wollte ich immer irgendwer hat für mich so eine Vaterrolle gehabt und ich wollte ihn unbedingt brutal stolz machen und habe damals auch in meiner Ausbildung eigentlich dann die zweite, zumindest ich habe zwei Ausbildungen gemacht, dann auch nur zu Ende gemacht, weil ich es nicht abbrechen wollte, weil ich unbedingt so sagen wollte, guck, ich habe es durchgezogen. Jetzt habe ich es auch heute durchgezogen, schön, so stolz darauf bin ich eigentlich nicht. ich bin eigentlich auch nicht mal froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe halt jetzt diese abgeschlossene Berufsausbildung, wow, und kann damit eh nichts anfangen heute. Ich habe aber dadurch sehr, sehr viel gelernt. Und darum bin ich trotzdem doch froh und dankbar, dass ich das dann doch am Ende gemacht habe. Mhm. Aber wenn du so todesunglücklich bist, du jeden Morgen aufstehst und etwas machst, worauf du eigentlich gar keinen Bock hast, dann mach's nicht. Ne, das ist so mein absoluter Tipp. Setz dich abends an See, denk intensiv darüber nach.
Mhm. Ne? Ja, haben wir auch schon ganz oft gesagt, Lizzie, dass man einfach mal ohne Handy, also du gehst ja auch immer ohne Handy spazieren und wie wertvoll das für dich ist, ne?
Ja, ja, absolut. Auch mit der Ausbildung ist bei mir auch so. Wir haben ja letztens noch darüber gesprochen. Mit der Ausbildung. Ich habe genau bei mir ist es komplett genauso. Und ich habe genau das Gleiche gesagt wie André. Dass es einfach sich nicht lohnt. Natürlich hat man nachher die Ausbildung und ja, aber man arbeitet halt eh nicht in dem Beruf oder möchte nicht drin arbeiten, weil es einen nicht glücklich macht. War bei mir genauso. Ja.
Und dann, wenn man das weiß, wenn man das für sich entschieden hat, dann sollte, also dann ist, steht die Entscheidung, verstehst du? Und dann sollte man das echt einfach akzeptieren und das ist dann auch okay. Es gibt so ein Lied von Annenmay Kantereit, das hat mich geprägt. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber da singen die und du wirst 21, 22, 23, du kannst noch gar nicht wissen, was du willst. Und das hat damals bei mir richtig was ausgelöst, dieses Lied und diese Textpassage, weil ich dann wirklich gedacht habe, Alter, der hat wahrscheinlich scheiße recht. Und das habe ich so ein bisschen übernommen, das ist auch das, was ich dann oft empfehle und auch sage, ist halt, du musst ja auch erstmal sehr viel gemacht haben, um zu wissen, was du nicht willst. Was du nicht willst. Und das ist viel wichtiger, das ist oft ist, finde ich, viel wichtiger zu wissen, was man nicht will. Als zu wissen, was man will. Weil dann weißt du schon mal, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Und es gibt noch diese Optionen und Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob ich das will, aber ich probiere das jetzt. Und wenn sich dann herausstellt, das willst du auch nicht, dann kannst du weiter selektieren. Aber vor allem in Deutschland ist es ja so, du gehst zur Schule und dann in die Ausbildung oder du gehst zur Schule, machst dein Abi und gehst dann studieren. Aber du musst dich immer so festsetzen. Also du musst dich so entscheiden. Ne? Und das ist dann so, dann triffst du eine Entscheidung, fängst damit an und dann kannst du ja auch erst merken, dass es etwas ist, was du doch nicht willst. Und darum finde ich das auch gar nicht so schlimm, eine Ausbildung anzufangen und abzubrechen. Du hast ja trotzdem was gelernt, du bist trotzdem im Leben weitergekommen, du bist unglaublich viel weitergekommen. Eine Ausbildung abzubrechen bedeutet, ich habe eine Sache in meinem Leben, wo ich genau weiß, das ist nichts für mich, das will ich nicht machen. Und das bringt dich nämlich eigentlich viel weiter als zu glauben oder zu vermuten, oh, das ist bestimmt das, was ich möchte. Das kannst du ja noch gar nicht wissen. Und darum etwas zu wissen, ja, also etwas sicher zu wissen, bringt einen ja viel weiter. Du weißt ganz sicher, das willst du nicht machen. Ob du das andere da machen willst, weißt du noch gar nicht. Aber eine Sache weißt du ganz klar, das willst du nicht machen. Und darum hat dich eine abgebrochene Ausbildung viel weitergebracht, als du vermutlich denkst. Man denkt dann so, oh, das hat mich zurückgeworfen, ich habe meine Ausbildung abgebrochen und so. Und es gibt ja auch dann eben echt Menschen, die da Angst vor der Gesellschaft haben. Dann traut sich keiner zu sagen, ich habe meine Ausbildung abgebrochen, so, ich mache das nicht mehr. Und jedes Mal, wenn ich das höre, feiere ich das hart. Also ich bin jemand, der das komplett hart feiert und sagt dann, sehr cool, und was machst du jetzt? Und dann kommt so, weiß ich noch gar nicht. Und dann sage ich, dann bist du auf einem richtigen Weg, Junge, so. Mhm. Ne? Und es gibt ja die, die dann sagen, wie, warum hast du denn abgebrochen? Hey, mach das doch zu Ende, du hast das doch jetzt schon angefangen. Und da falle ich fast in Ohnmacht. Also da kriege ich richtig Krämpfe. Ne? Weil dann mach du doch die Ausbildung für ihn. So. Ne? Also ja. Schwieriges Thema.
Ja. Nee, aber ich habe ja schon gesagt, also es geht heute auf jeden Fall sehr stark in Richtung Motivation und ich glaube, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen hier echt einiges heute mitnehmen konnten, weil, wie du auch schon gesagt hast, man muss das Leben leben, man muss es genießen, man weiß nicht, was kommt und ja, das ist nicht immer einfach, aber es wird nicht besser, wenn du es nicht lernst, probierst, immer versuchst, besser zu werden, darin ist auch wirklich zu spüren, im Hier und Jetzt zu sein, das muss man wirklich immer wieder sich aneignen, immer wieder aneignen, ja.
Ja, ich habe da auch noch auf jeden Fall einen richtigen Hack. Also ich habe so einen richtigen Hack. Und ich habe so einen Dankbarkeitsstein. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Und der wurde mir auch genauso geschenkt. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Weil immer wenn du diesen Stein siehst oder diesen Stein in der Hand hast, also und das kann jegliches Objekt sein, einfach ein Objekt, das einen eventuell an etwas erinnert. Und diesen Stein, und das kann auch ein Schlüsselanhänger sein zum Beispiel, ne, diesen Stein oder diesen Schlüsselanhänger, den du so ständig in deiner Hand hast. Und wenn du dieses Ding dann anguckst und aus der Tasche herausholst, dann sollte dich das halt eventuell einfach daran erinnern, in dem Moment kurz mal dankbar zu sein, glücklich zu sein, dein Handy wegzulegen. Du kannst diesen Stein ja mit jeglichem Gedankengang verbinden. Du kannst also diesen Stein in deine Tasche tun und sagen, immer wenn ich den Stein sehe oder den Stein in der Hand halte, dann lege ich mein Handy weg, ganz bewusst. Und bin einfach mal dann hier. Und das hilft also mir zum Beispiel sehr. Also ich habe diesen Dankbarkeitsstein bei mir im Büro auf dem Schreibtisch liegen, auf dem Tisch liegen. Und immer wenn ich acker und irgendwann merke, okay, gut, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren. Und guck so in die Gegend und dann sehe ich so diesen Stein und dann denke ich so, hahaha, mach mal eine Pause, geh mal raus, halt. Geh mal spazieren, kommst du mal wieder halt. Ne? Und das hilft enorm. Also es hilft wirklich enorm. Ne?
Ja.
Ja.
Ja, richtig schön. Nee, wirklich. Hat mir sehr gut gefallen, die Folge hier. Hast du irgendeine Frage noch, Lizzie? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen?
Nee, ich lasse gerade einfach so ein bisschen wirken, weil ich finde es echt, also du hast ja von vornherein schon gesagt, das wird wirklich so eine Motivationsfolge. Und ich finde halt einfach die Einstellung so krass. Ich finde es so bewundernswert, wie man so eine Einstellung haben kann. Weil wir haben die Einstellung auch, aber wir haben nicht die Geschichte, die du hast. Und mit so einer Geschichte, so eine Einstellung zu haben, finde ich einfach mega.
Ja, ich würde halt behaupten, dass ich die gerade wegen der Geschichte wahrscheinlich so habe, ne? Weil irgendwas im Leben hat ja immer dazu geführt, dass du da bist, wo du dann bist, ne? Und ich bin auch ganz, ganz fest davon überzeugt, dass vor allem auch die Kindheit sehr viel dazu beiträgt, immer, bei jedem Menschen. Und weil da prägen sich ja auch Verhaltensmuster schon in der Kindheit. Und das Ding ist, diesen Verhaltensmustern gehst du dann und auch diesen Gedankengängen gehst du dann ja 20, 30 Jahre nach, wenn du erwachsen wirst. Und die festigen sich ja, die festigen auch deinen Charakter. Und darum finde ich es auch sehr, sehr wichtig, wenn man selber für sich merkt, dass man vielleicht nicht so cool ist, dass man scheiße ist, dass man ständig Freunde verliert und so, da auch mal intensiv drüber nachzudenken, so, was ist vielleicht bei mir falsch gelaufen? Warum bin ich so? Und das habe ich natürlich auch schon hinter mir, weil ich war nicht immer cool, ich habe auch früher auch wilde Sachen gemacht, so, und da muss man auch mal aktiv drüber nachdenken, halt eventuell so über seine Kindheit, ne? Oder auch zum Psychologen gehen, ne? Viele sind dann auch wieder so, ja, oh, der muss zum Psychologen, der braucht psychologische Beratung. Im Endeffekt ist es so, wenn man mal beim Psychologen war, das ist ein Gespräch mit einer sehr netten Person, der du dich einfach öffnen kannst, die eine Schweigepflicht hat, der du vermutlich sogar das erzählst, was du deinen besten Freunden nie erzählen würdest, weil du diese Person auch gar nicht kennst und dir das eventuell total egal ist sogar. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, also aktiv auch darüber zu reden dann. Ne? Und wenn man auch nicht unbedingt zum Psychologen möchte, vielleicht halt mit seinen engsten Freunden darüber zu reden. So, ne? Also, dass man auch selber mal irgendwann realisiert, boah, es gibt so Charakterzüge an mir, die ich gar nicht mag, die komplett scheiße sind. Katze brüllt hier rum.
Das stimmt. Also es war echt eine richtig coole Folge. Und ich glaube, wir konnten auf jeden Fall mitnehmen, dass es sich immer lohnt, an sich zu arbeiten. Ne? Sei es jetzt, dass man einfach mal sich selber analysiert, dass man einfach versucht, jeden Moment dann doch besser zu spüren. Und auch das ist wieder eine Arbeit an sich im Prinzip, die sich im Endeffekt immer lohnen wird. Also generell die Arbeit, die man in sich steckt, wird sich auf lange Sicht sowas von auszahlen, mehr auszahlen als alles andere. Weil du musst nur mit dir, du musst nur im Reinen sein mit dir, du musst glücklich sein und dafür brauchen wir halt diese Arbeit an uns, an vielleicht auch mal Schwachstellen von uns, ne, die vielleicht, ne, die man vielleicht selber nicht mag, aber vielleicht sich gar nicht eingesteht. Und dazu gehört auch eben wirklich an diesem Thema Dankbarkeit aktiv zu arbeiten.
Ja. Und das ist auch ein Prozess und der ist auch nicht einfach. Also nur, weil falls hier jetzt so Leute zuhören und dann denken, ah Mann und diese Laberköpfe und die tun so, als ob und ne, und das heißt ja nicht, dass wir alle so angekommen sind oder das ist ja ein Prozess und man muss sich dabei immer wieder erwischen und halt einfach ehrlich zu sich selber zu sein. Ne? Das ist sau, sau schwer. Darum, ich habe ja vorhin auch irgendwann im Laufe des Podcasts mal gesagt, dass es für mich sehr, sehr schwer ist, Kritik anzunehmen und das ist so. Und dann sitze ich aber zu Hause und denke nochmal darüber nach und das ist halt dieser Point, weißt du? Dass du selber merkst dann so, boah, André, du bist so kritikunfähig und du hast dich richtig angegriffen und beleidigt gefühlt. Also Lena wird das kennen, weil Lena kriegt immer die ganzen Diskussionen so zwischen Sepp und mir mit. Wenn wir auch über ernsthafte Themen diskutieren und ich fühle mich da manchmal angegriffen. So, ne? Und ich glaube, das merkt man auch. Aber ich kann dann auch immer dann zurückrudern. Ne? Ich kann dann da aktiv drüber nachdenken und sage dann auch irgendwann, ja doch, du hast ja auch recht und das stimmt und daran muss ich arbeiten. Ja. Aber ja, ich denke, wir sprengen hier jetzt den Rahmen, wir sind schon über eine Stunde. Also vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte und meine Geschichte erzählen durfte. Und ich hoffe, wie gesagt, einer da draußen, der zuhört, der kann daraus was mitnehmen. Der wird sich in Zukunft einen Stein in die Tasche packen und sagen ab und zu, der André hat gesagt, ich mach das mal. Ja. Und dann haben wir ja schon geholfen. Dann haben wir mit diesem Podcast ja schon was erreicht.
Definitiv. Ja. Wo findet man dich denn? Erzähl doch mal.
Hier in meine Adresse. Wollt's vorbeikommen? auf Social Media, ja. Instagram André Patris, YouTube André Patris, ne? Mhm. Überall André Patris. Podcast habe ich ja auch mit dem Sepp, flach aber dünn, aber der ist gerade leider so ein bisschen, ja. Mau.
Ihr seid zu busy.
Ja. Ja, der Sepp hat einfach zu viel zu tun.
Ja, das ist. Ich kenn's.
Ja.
So, ja, nee, es freut mich wirklich sehr, dass dieser Podcast heute zustande gekommen ist, diese Folge. Und ja, falls ihr nochmal sowas Ähnliches hören wollt, mit dem André zum Beispiel zusammen, ich glaube, André könnte noch viele Geschichten erzählen. Habt ihr gehört, er kann auf jeden Fall gut reden. Und dann lasst es uns gerne wissen. Ihr könnt uns ja immer eine Nachricht schreiben auf Instagram oder könnt auch André natürlich sehr gerne kontaktieren. Und genau, jetzt wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Macht das Beste draus, genießt den Tag in vollen Zügen. Und ja, ich würde sagen, die Schlussworte richte ich an André.
Ja, wie schon gesagt, schön, dass ihr da wart, dass ihr zugehört habt. Hoffentlich könnt ihr was mitnehmen aus dieser Folge. Danke fürs Zuhören. Tut mir leid, dass ich Lissi eigentlich kaum zu Wort kommen lassen habe. Aber gut. Wir haben vorgewarnt.
Das war schon klar, dass wir heute echt, also ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich fand es mega interessant. Ich habe da auch gar nicht, ich habe erstmal alles wirken lassen. So, und ich muss das, glaube ich, auch erstmal noch ein bisschen wirken lassen.
Ja, wie gesagt, Dankeschön fürs Zuhören und hoffentlich bis zur nächsten Folge immer wieder einschalten. Ne?
Ja. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.